Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
So, die erste Fahrt zur Arbeit und nass geworden, oder?
Ja.
Also im Herbst kann man doch nicht Radfahren.
Wie sagen wir so, meine Wetter-App hat gesagt, die Sonne scheint.
Meine auch. Meine auch, aber es war gar nicht so schlimm, weil ich hatte Regenklamotten mit.
Ja, ich leider nicht. Mein Lot ist gerade kaputt und dadurch ist mein Organisationsaufwand doch ein bisschen größer.
Wie, du schiebst jetzt die Schuld auf das Lot, weil dass du keine Regenhose angezogen hast?
Naja, sagen wir so, in meinem Lot liegt es halt immer. Da muss ich nicht daran denken. Und wenn ich mit meinem normalen Fahrrad fahre, dann muss ich schon daran denken, das von meinem Lot ins normale Fahrrad zu packen.
Ja, aber da hast du, glaube ich, auch recht. Das ist sowas, da denkt man nicht drüber nach, wenn man Lot fährt. Ich meine, Lot hat auch eine Tasche immer dran. Da sind Regenhose, Regenjacke, Regenschirm, ist quasi alles drin. Das fahre ich immer durch die Gegend und das stört mich nicht, weil das ist eher so eine kleine Tasche an so einem großen Fahrrad. Fällt überhaupt nicht auf, habe ich immer dabei. Und wenn es irgendwann anfängt zu regnen, mache ich die Tasche auf, ziehe das an und fertig.
Ja, total easy. Ich mag das ja, wenn man Mobilität machen kann, ohne nachzudenken. Also
ja, ohne nachzudenken und bequem. Ich glaube, diese beiden Sachen sind das Entscheidende. Deswegen, also wir haben ja schon viel von Lastenrädern und vom Load geschwärmt oder vom Lastenrad allgemein. Aber das ist nochmal so ein Pluspunkt, den ich gerade im Herbst feststelle. Du hast einfach immer alles dabei. Es ist ja alles da, was du brauchst. Ich habe auch vorne immer Einkaufstaschen drin. Ich habe eigentlich irgendwie alles dabei.
Ja, also das merke ich tatsächlich auch erst jetzt. Also am Anfang, wenn du diese Gewohnheit hast, mit dem Load zu fahren und deine Fahrten zu kombinieren, also fährst du nach der Arbeit nochmal im Einkaufen oder zum Sport, hast deine Sportsachen mit, da denkst du halt irgendwann gar nicht mehr drüber nach. Und letztens habe ich zu einer Freundin gesagt, ich würde es wahrscheinlich locker 3 Monate ohne Lastenrad aushalten und ohne Auto. Ich glaube jetzt so nach einer Woche ohne Lastenrad möchte ich diese Aussage gerne wieder revidieren.
Aussagen revidieren finde ich gut. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es ein bisschen wie, das Auto kommt weg und du fährst dann nur noch Fahrrad. Nach einer gewissen Umgewöhnungszeit, glaube ich, geht das schon. Aber es ist einfach super bequem, ein Lastenrad zu haben. Also sich keine Gedanken darüber zu machen, was ist und was sein könnte und was man mitnehmen müsste, dass einfach das meiste oder das Wichtigste schon an Bord ist. Oder dass man eigentlich das meiste auch transportieren kann. Das ist einfach super bequem vom Denken. Ich mache mir einfach keine Gedanken, ich fahre einfach.
Ja, deswegen sage ich auch immer, das ist mein Auto.
Genau, das ist dann ein bisschen tatsächlich wie Auto, weil da hat man auch viel unnützes Zeug drin rumliegen, was man irgendwie monatelang oder jahrelang nicht braucht. Aber wenn man das dann hat, dann ist das da. Also das ist ein bisschen der Unterschied vom Fahrrad zum Lastenrad, finde ich.
Ja, das ist auch richtig. Ich meine, im Herbst scheint doch aber eigentlich immer die Sonne. Also eigentlich braucht man ja gar keine Regensachen.
Genau. Das haben wir ja beide gestern Morgen festgestellt, als wir beide nass geworden sind. Aber was ist denn überhaupt mit deinem Lastenrad? Was ist denn los?
Naja, also ich bin jetzt mit meinem Lastenrad, ich war fast 22.000 Kilometer gefahren. Und beim letzten Werkstattaufenthalt wurde mir schon angekündigt, dass wohl demnächst eventuell mein Riemen dann auch mal fällig wäre.
Und der ist dann gerissen, oder?
Und was? Der ist mir auf dem Weg zur Arbeit gerissen. Ich war Gott sei Dank kurz vor Cuxhaven, also ich hatte es nicht mehr ganz so weit und bin dann ein Stück mit meinem Rad geschoben, hatte dann parallel schon das Werkstattteam informiert, dass mein Fahrrad eine Panne hat, und die haben es dann direkt auch in die Tourenplanung mit eingeplant und das Fahrrad habe es dann da abgestellt, abgeschlossen und mich abholen lassen.
Okay, aber das ist ja natürlich so eine Sonderbehandlung, die kann ja nur dir zugute kommen, oder? Das kann doch sonst keiner.
Das weiß ich nicht genau. Also ich habe ja auch, ich bin ja im Grunde genommen, bin ich ja auch nur eine einfache Kundin. plus. aber ich glaube, das würden auch andere hinbekommen. Also mein Load ist ein Leasingfahrzeug, es ist komplett versichert. Und ich habe ja auch eine Mobilitätsgarantie mit meiner Versicherung dabei.
Ja, vor allen Dingen, wenn du das übers Leasing versichert hast, also man kann auch Fahrzeuge ohne Leasing versichern, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, das ist vielleicht für dich als Hörerin oder Hörer sehr interessant, wie man sowas absichern kann. Also bei Lean ist es so, dass es über das Leasing versichert ist und da ist auch eine Fahrzeugbergung dabei, und das ist, glaube ich, das Interessante. Also ist es so, dass wenn du mit dem Fahrrad liegen bleibst, dass dein Fahrrad und du oder zumindest dein Fahrrad dann abgeholt wird und in die nächstgelegene Werkstatt verbracht wird. Das ist schon in der Versicherung inklusiv. Das ist ja sehr, sehr komfortabel. Und in dem Fall, den du gerade geschrieben hast, ich weiß ja ungefähr, wo du liegen geblieben bist, das sind ja dann nur noch 4 Kilometer. Aber 4 Kilometer ein Fahrrad schieben ist echt blöd.
Ja, also ich hatte das tatsächlich schon mal mit einem Rad, dass mir der Riemen gerissen ist. Also ich bin halt eine Vielfahrerin und irgendwann passiert es halt. Und da war ich deutlich weiter weg. Also da war ich 50 Kilometer von Cuxhaven entfernt auf einer Strecke, wo auch einfach weit und breit nichts ist. Also da musste ich erstmal zum nächsten Bahnhof kommen. Hab da natürlich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich das auch einfach hätte stehen lassen können, abholen lassen können. Aber da habe ich dann tatsächlich das Fahrrad wie so einen Roller benutzt und bin froh gewesen, dass es nur ein gerissener Riemen und kein platter Reifen war.
Ich wollte gerade sagen, also gerissener Riemen geht ja noch, dann kannst du es noch vernünftig komfortabel schieben oder auch rollern. Also wenn du zum Beispiel einen platten Reifen hast, dann müsstest du das ja, falls der Reifen dann auch noch von der Felge sich abläuft oder sowas, dann musst du es tragen. Also zumindest ja, das Hinterrad oder Vorderrad, es geht gar nicht. Also es ist beim Lastenrad gar nicht möglich und bei anderen E-Bikes auch extrem unkomfortabel. Selbst bei normalen Fahrrädern würde ich sagen, es ist echt blöd, wenn du es 2 Kilometer irgendwie mit dem Vorderrad in der Luft schieben musst oder mit dem Hinterrad in der Luft schieben musst. Das ist, es ist wirklich sehr, sehr unkomfortabel. Und deswegen ist das mit der Versicherung gar nicht so eine schlechte Idee.
Aber jetzt, also du sagst jetzt, beim Bike-Leasing oder bei der Versicherung wird das Fahrrad abgeschleppt. Ich war jetzt in der günstigen Situation, dass ich wirklich zentral war. Ich hätte auch die 4 Kilometer dann laufen können, wenn ich nicht abgeholt geworden wäre. Aber wie ist es denn, wenn man jetzt wirklich so richtig in den Wicken liegen bleibt, sag ich mal, könnte ich dann mir auch ein Taxi rufen und das würde dann übernommen werden von der Versicherung?
Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern du musst tatsächlich diesen Notruf wählen, also diese von der Versicherung vorgegebene Nummer. Da kommt wirklich so ein Abschleppfahrzeug mitunter raus, also so wie man das für die Autos kennt. Der nimmt die Bergung vor und fährt das Fahrrad dann in die nächstgelegene Werkstatt.
Ah ja, okay.
Und jetzt ist natürlich immer die Frage, was ist die nächstgelegene Werkstatt? Wenn du irgendwie in deiner Nachbarschaft, in deinem normalen Umkreis unterwegs bist, dann ist es wahrscheinlich genau die Werkstatt, die deine Werkstatt ist. Der Fahrradhändler, wo du das Fahrrad gekauft hast und die Werkstatt, wo dein Fahrrad auch sonst repariert wird. Anders ist es natürlich, wenn du auf Radreise unterwegs bist. Dann geht es in die nächstgelegene Werkstatt und das ist dir ja vielleicht auch recht, weil du willst ja dann irgendwie weiter und dann geht es in der nächstgelegenen Werkstatt vorwärts. An dieses System sind nicht alle Fahrradwerkstätten angeschlossen. Also wir kriegen öfter mal einen Anruf, dann heißt es, wir haben hier einen Kunden, der ist liegen geblieben, den würden wir jetzt bergen, dürfen wir das Fahrzeug zu euch bringen. Und wir sind angeschlossen, wir stimmen denen da immer zu. Ich weiß, dass einige Fahrradwerkstätten in Deutschland, gerade im Sommer, wenn Radreisehochzeit ist, die so viel zu tun haben, dass sie dann nicht unbedingt erfreut sind, wenn dann auch noch ein liegen gebliebenes Fahrrad dazukommt. Aber mit der Versicherung, also gerade die Leute, die da im Hintergrund arbeiten, die sorgen dann für die Lösung, dass dein Fahrrad schnellstmöglich repariert wird.
Also ich finde das auf jeden Fall eine grandiose Lösung und ich muss sagen, gerade solche Leute wie ich es bin, die das ganze Jahr über pendeln und halt auch aufs Fahrrad angewiesen sind, die haben davon ja einen maximalen Nutzen. Also Nutzen hat natürlich jeder davon, immer, aber gerade wenn du weißt, du brauchst das Fahrrad einfach jedes Jahr und kriegst eventuell sogar mit der Mobilitätsgarantie ein Ersatzfahrzeug, um weiterhin pendeln zu können, das ist ja ideal.
Also es gibt ganz viele verschiedene Versicherungen und welche Versicherung für wen gut ist und welcher Leistungsumfang für wen gut ist, das kann völlig unterschiedlich sein. Deswegen ist es, glaube ich, schlauer, einfach mal zu deinem Fahrradgeschäft zu gehen und zu fragen, welche Versicherung ist gut für mich, was kann die und vor allen Dingen, was kann die mehr als meine Hausradversicherung oder kann sie überhaupt mehr als meine Hausradversicherung? Bei den Fahrradversicherungen ist das in der Regel so, dass es absolut Sinn macht, auch über die Hausradversicherung hinaus. Und wenn du dein Fahrrad magst und liebst und das ein hochwertiges Fahrrad ist, dann bietet sich das mit der Fahrradversicherung in jedem Fall an. Bei Leasing ist sie schon immer inklusiv, also zwangsläufig die Diebstahlversicherung ist inklusiv. Da kannst du Versicherungsleistungen dazu buchen, also die Versicherung ein bisschen aufwerten, um Verschleiß, um Schäden, um Vandalismus und. Auch um gegen Akkuausfall kannst du dich versichern. Also da sind schon einige Sachen drin, die durchaus Sinn machen. Also wenn du keine Versicherung für dein Fahrrad hast, geh mal zu deinem Fahrradhändler, lass dich informieren und da gibt es wirklich ganz tolle Lösungen, bis hin zur kostenlosen Versicherung. Aber Marlene, jetzt erzähl doch mal, du als Kundin, du als Nutzerin, jetzt hast du den Riemenschaden gehabt, der Riemen ist gerissen, jetzt ist das Fahrrad in die Werkstatt gekommen, aber das ist doch schon eine Woche her, was ist denn da los, wieso hast du das Fahrrad noch nicht wieder?
Ja, wenn das alles so einfach wäre, also dass der Riemen an sich ist, den hatten wir auf Lager, also das ist jetzt nicht das Problem, aber das Problem ist, dass ich damit halt auch eben schon sehr, sehr viele 1000 Kilometer gefahren bin und dadurch dann wenn jetzt ein neuer Riemen raufgebaut werden würde, der ja sofort wieder irgendwie verschleißt und dass die Riemenscheibe quasi mit ausgewechselt werden muss. Auch die ist auf Lager, weil die Werkstatt ja wusste, dass das bei mir bald passiert, durch die letzte Reparatur. Allerdings ist da irgendein Teil, von dem ich gerade irgendwie nichts verstehe, was da noch irgendwie involviert ist, was den Riemen ja perforieren würde und dann wäre der sofort wieder gerissen. Und dieses besondere Teil fehlt eben.
Naja, es gibt ja zwei Riemenscheiben, einmal am Hinterrad und einmal am Motor. Möglicherweise haben sie tatsächlich nicht beide Riemenscheiben vorrätig. Aber da merkt man schon, wie komplex das ist. Also die Riemenscheiben sind alle unterschiedlich groß, je nach Modell und Fahrrad sind sie unterschiedlich. Weil die Riemenscheiben unterschiedlich groß sind und die Hinterbodenlängen sind natürlich auch die Riemen alle unterschiedlich lang und die haben auch keinen Spielraum. Also es gibt dann Riemen mit 122 Zehen, da passt dann 110 Zähne einfach nicht drauf. Also das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen also für jedes Modell die verschiedenen Riemen dann die passenden Riemenscheiben haben und nur dann geht's. Und das ist natürlich relativ komplex und lieferbar sind auch nicht immer alle sofort.
Ja, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, sich alle Riemen und Riemenscheiben auf Lager zu legen, ist ja total absurd. Also ich meine, wie oft kommt es vor, dass ein Riemen reißt? Natürlich schon hin und wieder bei Vielfahrern, aber in der Regel ist der Riemen ja schon viel verschleißärmer, als es eine Kette zum Beispiel ist.
Ja, und dazu müssen wir natürlich sagen, wir haben für mehrere hunderttausend Euro Ersatzteile auf Lager, damit du, wenn du bei uns in die Werkstatt kommst, möglichst sofort am nächsten Tag nach 24 Stunden dein Fahrrad wieder hast. Das funktioniert sogar meistens.
Ja, siehst du.
Aber nicht immer.
Bei mir heute mal nicht, aber damit kann ich gut umgehen. Ich habe ja noch vier andere Fahrräder.
Das ist wunderschön, dass du damit gut umgehen kannst. Und wenn du keine vier Fahrräder hättest, würdest du uns von uns ja sogar ein Ersatzrad kriegen. Ich glaube, das Thema hatten wir sogar im Podcast, dass ein Ersatzrad, das garantieren wir ja sogar. Vielleicht nicht immer kostenlos, also für viele Kunden kostenlos, aber das ist eben kein Kundenversprechen, dass das kostenlos ist. So kannst du auch weiter Radfahren, aber irgendwie, dann hast du eben deine Regenhose nicht dabei, ne?
Ja, das ist so. Es gibt Schlimmeres.
Ja, und trotzdem haben wir viele Kunden, die dann meckern, wenn das nicht schnell genug geht oder wenn die Ersatzteile nicht sofort lieferbar sind. Da habe ich ganz interessant jetzt von einem Kollegen gehört, der wissen wollte, was ist dann eigentlich normal? Also wie viel meckern ist eigentlich normal? Also wie viele Kunden sind eben grundsätzlich enttäuscht, weil irgendwas nicht so funktioniert, wie sie sich das vorstellen in Prozent. Und das war so eine spannende Frage, wo ich mir gedacht habe, okay, erstens, warum stellt er die Frage? Das hatte ich ihn gefragt, da sagt er, ja, er hat das Gefühl, dass mehr gemeckert wird als früher und auch lauter und intensiver und mit weniger Respekt gemeckert wird.
Das finde ich auch spannend, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass auch einfach mehr Menschen Radfahren, mehr Menschen in die Werkstatt kommen, mehr Menschen Kunden sind und dadurch ja auch die selektive Wahrnehmung eine andere sein kann.
Ja, also wir haben mal nachgeguckt und im Einzelhandel ist es so, dass 5-10% der Kunden einfach nie zufriedenzustellen sind. Den Anteil würde ich als extrem hoch einschätzen. Wir haben ja unsere Feedbackkarten, wir haben unsere Google-Bewertung. 5-10% wäre dramatisch für uns. Ich glaube, wir liegen eher so zwischen so bei 1%. Und du hast recht, die selektive Wahrnehmung, diese 1% der Kunden, die nicht zufrieden sind, die meckern, die uns beschimpfen und hier Terror machen im Laden, die reißen uns ganz schön runter manchmal.
Ja, ich kann das total verstehen, weil gerade so negative Eigenschaften, also was heißt Eigenschaften, Ereignisse würde ich jetzt mal sagen, die bleiben natürlich auch viel, viel mehr hängen als die positiven. Also ich weiß das selber, wenn so im Alltag irgendwas schiefläuft, daran erinnerst du dich dann noch irgendwie die ganze Woche, obwohl die ganze Woche vielleicht auch ganz viele schöne Sachen passiert sind.
Ja, das ist so, Google-Bewertung ist immer ein gutes Beispiel, weil alle Mitarbeitenden lesen natürlich auch die Google-Bewertung und wenn der Laden mal wieder eine Ein-Sterne-Bewertung kriegt, weil irgendein Kunde nicht zufrieden war, dann ist hier wirklich tagelang miese Stimmung, weil irgendwie dann versucht wird rauszufinden, was haben wir wirklich falsch gemacht und wenn, das ist ungefähr bei der Hälfte der Ein-Sterne-Bewertung so, das gar nicht an uns lag, sondern wir uns wirklich so viel Mühe gegeben haben, dass es völlig unberechtigt ist, dann ist der Frust natürlich extrem groß. Also auch Ein-Sterne-Bewertungen, also es ist ja nicht so, dass wir nicht mal irgendwie auch einen richtigen Bockmist bauen, das passiert sogar öfter. Meistens können wir das ja auch wieder heilen, aber manchmal sind auch Kunden nicht zufrieden und wenn dann wirklich der Fehler auch bei uns gewesen ist, dann ist es ja ganz gut, dass man mal so eine schlechte Google-Bewertung kriegt, damit man weiß, wo man Prozesse verbessern kann. Aber wie gesagt, die Hälfte der Ein-Sterne-Bewertungen sind völlig ungerechtfertigte, rachegelüste Bewertungen. Und die frustrieren natürlich doppelt und dreifach.
Ja, kann ich total verstehen.
Aber gut, lassen wir doch mal das Thema hinter uns. Wir haben ja genügend positive Bewertungen. Wir stehen gut da. Wir haben unsere Feedbackkarten. Danke an alle, die, wenn du jetzt zuhörst und hast schon mal eine Feedbackkarte geschrieben oder eine positive Google-Bewertung, kommt bei uns immer super an. Wir freuen uns tierisch darüber. Also, oder wenn du jetzt sagst, du hast das noch nicht gemacht, dann mach's doch mal. Google-Bewertungen stehen dir immer frei. Feedbackkarten kannst du bei uns nur ausfüllen nach einer Reparatur. Dann kriegst du die mit. Aber auch die bitte ausfüllen, hilft uns immer sehr weiter, wenn wir so eine ausgefüllte Feedbackkarte kriegen. Also Dankeschön an alle, die es schon gemacht haben. Und wer es noch nicht gemacht hat und jetzt sagt, könnte ich ja, mach's doch gerne.
Genau, aber kommen wir doch mal zu was Positivem. Ich habe es vorhin schon gesagt, im Herbst, da scheint doch eigentlich immer die Sonne, wenn man Rad fährt.
Du bist Rad gefahren, ne?
Ja, super. Ja, und es hat nur die Sonne geschienen.
Und Rückenwind.
Alles. Also es
Rückenwind
war
und Sonnenschein.
So perfektes Herbstwochenende, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Da kannst du ja also mein Wochenende fast noch toppen, oder was? Nee, das geht gar nicht. Also ich habe es ja auch noch warm gehabt.
Ich kann das natürlich nicht beurteilen, weil ich ja nicht dabei war. Aber ich muss sagen, für ein Herbstwochenende, Anfang Oktober, war das schon sensationell.
Okay, wo bist du denn hingefahren?
Ich habe eine zweitägige Mikroradreise gemacht, also eine Übernachtung, und bin über die niederländische Grenze gefahren, ein bisschen durchs Naturschutzgebiet oder durch den Nationalpark vielmehr, und dann wieder mit so einer kleinen Schleife zurück nach Deutschland. Es waren 270 Kilometer in 2 Tagen und es war sportlich, aber das war völlig genial, weil das Wetter wahnsinnig schön war. Also du hattest echt viel Sonnenschein. Es wurde langsam bunt draußen, das war herrlich.
Ja, und der Oktober ist ja noch nicht vorbei. Es gibt ja noch viele Möglichkeiten, im Oktober solche schönen Herbstradtouren zu erleben. Aber 270 Kilometer ist schon, also mit 130, 140 Kilometer am Tag, ist es ja schon eine sportliche Tour.
Ja, das war schon sportlich. Also ich hatte ursprünglich tatsächlich sogar noch mehr geplant. Es war halt so eine Zwickmühle. Ich bin mit jemandem gefahren, der noch nie eine Radreise gemacht hat. Der wollte das unbedingt mal ausprobieren. Wir kennen uns jetzt aber nicht so gut, dass ich sagen würde, ich mache sofort eine Woche Radreise mit dir, weil man muss ja erstmal gucken, ob das überhaupt so matcht unterwegs, also oder ob man ganz unterschiedliche Ansprüche auch an eine Radreise hat. Also habe ich gesagt, gut, wir machen das irgendwie mit einer Übernachtung, dann kann man sich irgendwie kennenlernen, ob man sowas nochmal länger macht. Und er konnte das Radreisen an sich mal kennenlernen. Und ich hatte ursprünglich 150 Kilometer am Tag geplant. Und als wir dann das Wochenende davor in Kiel waren bei Matschfuß Gravel, das waren 120 Kilometer, da war ich ganz schön im Arsch und habe gedacht, verdammte Kacke, wenn ich schon so im Arsch bin nach 120 Kilometern und jetzt mit jemandem eine Radreise machen soll, der sowas noch nie gemacht hat, dessen längste Tour 60 Kilometer waren.
Naja, deswegen sage ich ja, also ich war ja relativ fit und habe diese Radreise gemacht vor der Cyclassics in Hamburg, da war ich wirklich noch relativ fit und da sind wir nur 90 Kilometer gefahren, die Neuburger Heide, oder 85 sogar, ne? Also da war ich auch nicht völlig am Ende, aber ich finde eigentlich so alles, was so um 100 Kilometer ist, wenn man viel Gelände hat und ganz wenig Asphalt, ist es schon auch eine Herausforderung.
Das ist so. Also wir haben tatsächlich uns das offen gehalten. Ich habe die Route dann ein bisschen reduziert, habe ihn vorher mit eingebunden, habe gesagt, du, was ist der Plan, lass uns doch ein bisschen mehr mit dem Zug fahren. Dann schaffen wir es auf jeden Fall auch über die niederländische Grenze. Und da war er so, nee, ich möchte in Bremen starten. Ich sage, na gut, wenn du das so willst, dann machen wir das halt so. Hab dann auch so einen Kompromiss geschlossen, dass ich gesagt habe, ja, Bremen in der Stadt starten wäre halt total doof. Da verballerst du ja schon eine Stunde mindestens, um überhaupt aus der Stadt rauszukommen. Und dann sind wir in Süke gestartet. Und wir hatten tatsächlich keine Unterkunft gebucht, weil ich dachte, okay, vielleicht überschätzt der junge Mann sich ein bisschen. Lass mal gucken, vielleicht fahren wir doch nur so 80 Kilometer, da wäre dann in Friseute quasi noch eine Unterkunft gewesen. Man muss auch dazu sagen, das war das verlängerte Wochenende, Feiertag. Es war jetzt nicht mehr so viel zu buchen. Also es waren noch 3 Unterkünfte, 2 davon waren in Holland und eine war noch in Deutschland. Das heißt, bei diesen 80 Kilometern haben wir geguckt, wie geht's uns, was wollen wir? Wollen wir noch weiterfahren? Wollen wir da bleiben? Und es war, ich glaube, zu der Uhrzeit irgendwie 15 Uhr. Und da haben wir gesagt, ja, was machen wir denn mit dem restlichen Tag? Komm, wir fahren weiter. Und das war dann auch ganz gut. Also es war schon anstrengend. Ich glaube, er hat auch ein bisschen gelitten, aber zumindest ist er den zweiten Tag noch weitergefahren.
Und ich habe gehört, Snickers waren auch wieder im Spiel.
Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich schon vorab gesagt. Ich sage, Snickers können Leben retten. Und dann hat er sich tatsächlich auch 2 Snickers eingepackt. Das Problem war, dass er den ersten Snickers schon im Zug gegessen hat. Und wir dann die ersten 30 Kilometer dann auch ganz gut gefahren sind. Und so Wildeshauser Geest, total geile Landschaft, aber halt auch viel mit Gravel. Und nach 30 Kilometern sank seine Durchschnittsgeschwindigkeit auf 16 km/h bergab. Und da habe ich gedacht, verdammte Kacke, du kommst niemals nach Holland. Und dann habe ich kurz nachgefragt, wie es denn so aussieht, wie viel er denn gefrühstückt hat. Und das belief sich dann auf das eine Snickers im Zug. Und dann war klar, da muss eine Pause her. Und danach lief es dann aber auch echt total fluffig und viel besser.
Ja, also nochmal guter Tipp. Es gibt ja viele Menschen, die keine Frühstücker sind. Aber wenn man einen Radreisetag vor sich hat, dann sollte man diese Gewohnheit auf jeden Fall mal pausieren und frühstücken. Ich weiß, du bist eine gute Frühstückerin. Ich kann auch ganz gut frühstücken und vor so einem Tag muss das einfach sein. Man muss wirklich reinschaufeln, was geht.
Ja, also ich habe Carbloading at its best gemacht. Also das ist, ich habe so viel gegessen. Das war...
Ja, also ich würde so eine Radreise auf jeden Fall nicht nüchtern ohne Frühstück angehen. Das ist auf jeden Fall herausfordernd und der Hungerast ist dann vorprogrammiert. Aber sag mal, Startort, Süke, du meinst Sieke.
Ja, Sieke.
Nee, wir kriegen nachher wieder Zuschriften, wenn du Süke sagst.
Ach so, es ist so.
Ja, die sind da empfindlich, die
Sieke. Okay, also das Sieke mit Y.
Ja, Sieke mit Y, genau.
Okay, genau, dabei sind wir gestartet, ja.
Ja, also egal ob Sieke oder Friseute, ihr seid auf jeden Fall über die niederländische Grenze rübergefahren. Du hast so 2, 3 Fotos mal in unsere Overnighter-Gruppe gestellt, da war auch eine total super Overnighter-Hütte. Wie war es denn so mit Pausen machen und sowas?
Ja, also ich habe versucht, die Pausen so kurz wie möglich zu halten. Das war natürlich nicht immer möglich, wenn du jetzt auch viel gegessen hast, irgendwie in der Mittagspause. Wir haben oft draußen noch gesessen, weil das Wetter halt auch so schön war und man wollte ja die Sonnenstrahlen noch irgendwie genießen. Aber man muss schon auch sagen, Anfang Oktober ist es kein Hochsommer mehr. Also auch wenn die Sonne, wenn sie draußen ist, noch Kraft hat, mussten wir schon ziemlich aufpassen. Also wir mussten uns dann auch echt immer dick anziehen, wenn wir in die Pause gegangen sind. Weil du schon sehr stark ausgekühlt bist. Du hast während der Fahrt geschwitzt, dann kühlst du wieder runter und dieses Anfahren dann wieder, wenn du kalt bist, das ist erstmal so anstrengend. Und ich muss sagen, durch den Matschfuß-Gravel das Wochenende davor war ich auch ein bisschen angeschlagen. Also ich hatte ein bisschen eine Schnupfnase und habe gedacht, oh, da war das nämlich auch schon so, dass wir da dann nach der Zieleinfahrt noch 1,5 Stunden draußen waren und quasi noch Smalltalk gehalten haben. Und das ist halt in der Jahreszeit doch ein bisschen gefährlich.
Ja, du sagst dann warm einpacken. Also ich mache ja ein bisschen die andere Strategie. Ich ziehe mich dann eher aus. Also gerade wenn die Pause anfängt, also du kommst ja vom Radfahren, du bist ja noch warm, aufgeheizt. Anhalten, dann wird's ja, hast du den Fahrtwind auch nicht. Dann fange ich eher an, mich auszuziehen. Also am besten sogar noch das Unterhemd ausziehen, ans Fahrrad hängen. Also wenn die Sonne scheint und bei diesen Herbsttemperaturen auch und manchmal ist auch ein bisschen Wind, trocknen tun die Sachen ja trotzdem relativ schnell. Ich versuche mich also erst ein bisschen auszuziehen, dass die nassen Sachen weg sind. Und dann ist natürlich gerade im Herbst, finde ich, total angenehm, du hast noch ein zweites Unterhemd dabei oder nochmal ein neues Trikot oder sowas und dann die trockenen Sachen anzuziehen. Also erst die Wärme vom Körper noch ausnutzen, vielleicht ein paar Sachen auszuziehen. Dann musst du dich relativ schnell wieder anziehen, weil es dann kalt wird, logischerweise. Und dann, wenn du losfährst, drauf hoffen, dass die anderen Sachen vielleicht schon wieder trocken sind oder dass die so weit außen in der Lage sind, dass die dann beim Fahren wieder trocknen können. Also ich glaube, gerade im Herbst ist es echt anspruchsvoll mit der Temperaturregelung, mit den verschiedenen Sachen. Und ich habe eigentlich gerade im Herbst gerne ein paar zu viele Sachen dabei als zu wenige.
Ja, das hat uns tatsächlich gefehlt. Also wir sind da sehr minimalistisch unterwegs gewesen und hatten halt auch den Platz nicht mehr so viel mitzunehmen. Aber du hast recht, im Winter, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Maike zur MV gefahren bin, das war dann ja November, da haben wir das auch gemacht. Also da sind wir auch dann immer wieder mit trocknen. Also hatten wir immer in der Pause uns nochmal einen trockenen Satz, zumindest am Oberkörper angezogen, damit wir da nicht auskühlen. Also es hat schon viel gebracht.
Genau, ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein Tipp, so auf längeren Touren, auf Radreisen, auch wenn du einfach nur eine längere Eintagestour sportlich machst und willst nochmal zwischendurch ins Café, dann macht es schon Sinn, mal schnell nochmal eben das Unterhemd zu wechseln, das andere in so eine kleine Tasche. Also da kann man ja selbst beim Rennrad oder sportlichen Gravel, so eine kleine Tasche ist ja immer locker dabei.
Wo, auf jeden Fall, ja.
Wo nochmal eine Downjacke und ein neues Unterhemd reingeht, finde ich. Also das macht durchaus Sinn. Kenne ich auch davon, wenn man irgendwie One-Way-Gravel macht, dass man mit dem Zug mal ein Stück zurückfährt, dann ist immer ganz gut, man hat nochmal eine dicke, warme Jacke dabei. wo man ja nicht so viel mitnehmen muss in so organisierte Sachen, weil du hast ja auch noch zwischendurch was Stationen, wo du was essen kannst, wo du vielleicht dich auch ganz gut unterstellen kannst. Und da war ich ja ein bisschen, habe ich mich für euch sehr gefreut, dass ihr den Matschfuß-Gravel gefahren seid. Ich war auch angemeldet, hatte aber keine Zeit. Ich war ja gleichzeitig in Heide bei der Firma Böttcher Fahrt GmbH. Die hatten eine Hausmesse und so ein Seminarwochenende, war total klasse. Aber ihr habt auch ein super Wochenende gehabt mit Matschfuß-Gravel in Kiel, oder?
Genau, das war so ein organisiertes, also das ist kein Rennen. Das war einfach eine Ausfahrt, würde ich das einfach mal nennen. Aber mit hunderten Menschen, die auf dem Gravelbike gestartet sind, 2 Tage ging das. Wir waren am Sonntag da. Und was soll ich sagen, also es hat die Tage vorher nur geregnet, es war schon echt so, wo wir dachten, oh Schande, und den Sonntag war herrliches Wetter.
Das stimmt, ich war ja auch in Schleswig-Holstein, wie gesagt, in Heide, gar nicht so weit weg und wir hatten super Wetter, es war kalt,
ja,
aber sonnig und von daher war es, glaube ich, eine tolle Sache, oder?
Ja, aber was soll ich sagen, wir hatten nicht so wirklich Matsch.
Kein Matschfußgravel, Trockenfußgravel.
Ja, so ungefähr, es gab eine Pfütze, die haben auch ein paar von uns mitgenommen, damit das zumindest dem Namen so ein bisschen gerecht wird, aber sonst war es trocken und sehr, sehr sonnig, ja.
Dann erzähl doch mal, also 100 Kilometer Kiel, also das ist ja gar nicht weit, also 50 Kilometer weit weg, wo kommt man da hin?
Wir sind so ein bisschen in Kiel rausgefahren, Steilküste, und ich muss auch sagen, es waren echt auch ein paar Hügelchen dabei. Also es war doch schon, dass sich da die Höhenmeter geleppert haben. Ich glaube, wir waren nachher so zwischen 700 und 1000 Höhenmeter irgendwie auf 120 Kilometer, und das hat man schon auch doch gemerkt, ja.
Ja, das würde ich auch sagen. Also Schleswig-Holstein ist da schon ein bisschen hügelig, also in die Richtung kann man rausfahren. Ihr seid bis zur Küste gefahren, ne?
Ja, genau. Wir sind ein Stückchen auch an der Steilküste da lang gefahren. Also ich muss gestehen, ich habe die Orte jetzt gerade gar nicht alle im Kopf, wo wir durchgefahren sind. Aber wir sind tatsächlich erstaunlich viel befestigte Wege gefahren. Also es war sehr viel Asphalt auch dabei, was auf die 120 Kilometer jetzt auch nicht wirklich schlecht war, weil du dadurch ein bisschen Strecke machen konntest. Aber auch für sehr viel Wald und fester Schotter, wo du dann auch echt richtig gut runterfahren konntest.
Und es gab eine Pausenverpflegung.
Genau, so auf der Hälfte, also ich glaube so bei 70 Kilometern ungefähr, da gab es eine Pausenverpflegung direkt am Strand. Also das haben einige Leute dann da am Sandstrand gelegen und sich gesonnt. Es gab vegetarisches Chili, vegane Currywurst, normale Currywurst, Getränke. Es gab eine Bike-Station von Velo Center Kiel, die da die Leute bedient haben, die dann irgendwie Probleme mit ihren Fahrrädern hatten und so weiter. Es war schon sehr schön.
Das musste man extra bezahlen oder alles im Preis?
Es war alles inklusive in der Verpflegungsstation.
Oh, das ist ja cool. Eigentlich sehr gut organisiert, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, in der Pause war alles inklusive. Im Ziel gab es dann noch ein alkoholfreies Zielbier von der Brauerei Lille, wo wir gelandet sind, und noch so ein Patch. Ja, und dann gab es da noch so ein Come-Together, ne? Also die Brauerei hat natürlich dazu eingeladen, da noch ein bisschen zu verweilen. Und alles, was dann quasi im Ziel passiert ist, das hast du dann selber bezahlt mit Verpflegung und sowas.
Also hört sich doch nach einer super Veranstaltung an. Schleswig-Holstein ist ja dann auch immer eine Reise wert. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn ich das so richtig raushöre.
Ja, unbedingt.
Sag doch mal, was das gekostet hat, weißt du das noch?
Ich glaube, das waren um die 50 Euro Startgebühr.
Ja, okay. Also gar nicht teuer dafür, wenn man noch eine Verpflegung zwischendurch kriegt, wenn man Zielbier kriegt, wenn man eine toll geplante Strecke kriegt und sogar Support an der Strecke hat von einem Fahrradladen. Also
ich muss sagen, ich war rundum zufrieden von der Organisation, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich muss aber auch gestehen, dass ich ein bisschen schockiert war über einige Radsportler, die vor Ort waren, die dann gesagt haben, boah, das ist so teuer für das bisschen Organisation, die 50 Euro. Eine RTF kostet ja nur 15 Euro, wo ich dann dachte, ja, ich habe halt die Vergleiche zu den Hindernisläufen und zum Triathlon und zum keine Ahnung was, und das ist alles deutlich teurer und du bekommst weniger.
Ja, das ist ja auch so eine Sache. Klar, eine RTF ist wirklich günstiger für Mitglieder, ist sie ja sogar noch, also für Mitglieder des Bund Deutscher Radfahrer ist es sogar noch günstiger als diese 15 Euro, die du da gerade gesagt hast, in der Regel günstiger. Aber das ist natürlich dann auch Vereinsarbeit, dann verpflichtest du deine Vereinsmitglieder ehrenamtlich da dieses ganze Wochenende zu organisieren, da zu stehen, die Strecke abzustecken, Schilder aufzubauen, wieder abzubauen, die Verpflegungsstände zu versorgen. Oma, Tante, Onkel müssen alle ran, irgendwie Brote schmieren und belegen und. Das ist dann ehrenamtlich und dann kostet das so wenig. Aber wenn man irgendwas mal organisieren will und sagt, okay, jeder, der jetzt hier mitarbeitet, der kriegt auch ein bisschen was und wir kaufen die Sachen ganz normal ein, dann wird es einfach teurer. Und ich finde dann 50 Euro für so einen Tag auch echt nicht zu viel. Und da verstehe ich das Gemecker nicht. Ich denke mal, die Leute, die meckern, die sollten dann selber was organisieren. Dann sollen sie es von mir aus auch gerne billiger und oder günstiger organisieren und die gleiche Leistung bieten. Aber macht ja keiner. Das genau. ist ja das Problem. Also meckern können sie immer groß, aber selber machen ist dann wirklich eher Mangelware.
Ja, also von daher, ich fand es super organisiert. Hut ab, die Veranstaltung ist ein absoluter Tipp. Also ich werde mich nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal anmelden. Vielleicht schaffe ich es sogar in den Samstag. Ich glaube, der ist schon ausgebucht. Aber wir haben dieses Jahr gelernt, es gibt im Nachgang immer noch so die Möglichkeit, an Tickets ranzukommen, weil irgendjemand krank wird oder sonst irgendwas. Da haben die eine super Ticketbörse quasi auf die Beine gestellt. Und das werden wir definitiv versuchen.
Okay, also ihr hört schon raus, super Tipp, Matschfuß Gravel in Kiel, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder Anfang Oktober. Geht einfach mal auf die Homepage, sucht das mal einfach, Matschfuß Gravel, ich glaube, dann werdet ihr schon was finden. Ansonsten machen wir nochmal einen Link rein in die Shownotes, dann findest du es direkt. Melde dich an, also melde dich nicht vor uns an, weil wir uns erst anmelden. Nein, also es sind genug Plätze da, ihr könnt euch anmelden und tolle Veranstaltung, lohnt sich in jedem Fall.
Es gibt ja aber in Schleswig-Holstein auch noch ein anderes Event. Ich weiß, dass du mir schon ein paar Mal davon erzählt hast, weil du das irgendwie mal auf deiner Must-To-Do-Liste quasi gestellt hast. Das ist der Hackenpäder.
Ja, ja. Also jetzt wird es langsam ein bisschen blöd, weil eigentlich wollte ich ja Machu Gravel fahren und ich wollte auch Hackenpäder fahren, aber irgendwie dieses Jahr an beiden Terminen für mich nicht vereinbare Doppelbelegung von Terminen und ich musste mich jeweils für das andere entscheiden. Also Hackenpäder, ja, super Geschichte, ist eine Gravelstrecke einmal rundrum Schleswig-Holstein. Also ein bisschen was kann ich zur Entstehungsgeschichte erzählen, weil ich mir den Vortrag von Nils angehört habe. Also Nils ist derjenige, der das Ganze ins Leben gerufen hat in Schleswig-Holstein und er hat so ein bisschen erzählt, wie er drauf gekommen ist. Das ist auch so ein Radabenteuer und der ist auch fährt also auch große Gravel und solche Abenteuerrennen und wollte eine Strecke haben zum Trainieren in Schleswig-Holstein. Und dann hat er sich gesagt, es gibt dieses, da weißt du, wie das heißt, Freies Schleswig-Holstein oder Wildes? Nee, Wildes Schleswig-Holstein, so heißt das. Wildes Schleswig-Holstein, da sind Orte benannt, in denen man sein Zelt aufschlagen kann. Einige sind bei Privaten in den Gärten, da soll man vorher mal kurz anrufen, wenn man da übernachten will. Andere sind aber auch völlig frei. Und diese ganzen Orte, Wildes Schleswig-Holstein, die hat er sich in der Karte markiert und dann hat er versucht, die alle mit einer Route zu verbinden. Ach, deswegen cool. Ist die Route so ein bisschen zickzack in Schleswig-Holstein, aber im Prinzip ganz Schleswig-Holstein. Geht an der Ostseeküste lang, geht an der dänischen Grenze lang, geht an der Nordseeküste lang, geht bis runter zur Elbe, bis wieder nach Hamburg und auch in die Mitte von Schleswig-Holstein, also wirklich alles dabei. Und das ist ein Abenteuer, was schon ein bisschen mehr ist. Also da muss man schon ein paar mehr Tage einplanen. Das ist nicht an einem Tag erledigt.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also wir sind ja nur die Landkreisgrenze gefahren. Das waren ja schon einige Kilometer. Und der Landkreis Cuxhaven, würde ich mal sagen, ist kleiner als Schleswig-Holstein.
Ja, Schleswig-Holstein ist definitiv ein bisschen größer als unser Landkreis. Und die Hackenpäder-Tour, also das Original ohne Shortcut, sind knapp 1000 Kilometer. Und das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Also wer das in 3 Tagen fährt oder in 2,5, der ist schon dann ganz vorne mit dabei. Also kann man sich auch gerne 4 oder 5 Tage für Zeit lassen. Ist auf jeden Fall eine ganz interessante Geschichte. Start und Ziel ist dann Kiel. Und es gibt auch einen Shortcut, da kann man deutlich kürzer fahren. Also was heißt deutlich kürzer? 660 Kilometer ist immer noch eine ordentliche Strecke. Auf jeden Fall was man mal unter die Räder nehmen kann. Da gibt es ein Veranstaltungswochenende, an dem das startet. Dann fahren dann ganz viele. Die Teilnehmerzahl ist da auf 100 begrenzt. Also wenn du sagst, Mensch, das ist nächstes Jahr vielleicht mal interessant für mich, kannst du es gerne versuchen. Aber da sind die Teilnehmer wirklich auf 100 begrenzt. Man kann aber diese Strecke, weil sie in Komoot drin ist, natürlich immer fahren. Selbstständig, eigenständig. Also wenn du sagst, jetzt im Oktober oder im Herbst oder auch im Winter, da habe ich mal Bock drauf, ich fahre die Route einfach ab, weil es im Winter einfach ruhiger und schöner ist. Die Strecke findest du bei Komoot. Auch hier werden wir einen Link einstellen in den Shownotes. Und dann kann man den Hackenpäder einfach selber fahren.
Auf jeden Fall sieht das total spannend aus. Und ich glaube, es ist auch durchaus anspruchsvoll.
Sehr anspruchsvoll, ja. Weil es sind auch ein paar Schiebepassagen bei. Und geht mal durchs Moor und durch Sand. Also ist eine anspruchsvolle Strecke. Sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber ist auch durchaus machbar. Okay, Marlene, jetzt sind wir so schön in Urlaub und Freizeit und Freizeitaktivitäten abgedriftet. Aber aktuell haben wir ja in Cuxhaven auch irgendwie ein ganz anderes Problem. Wir haben ja wirklich ein Verkehrsproblem. die Autobahn ist gesperrt und die Autobahn nach Cuxhaven, da denkt man immer, da erfährt ja eh kein Mensch. Aber jetzt, wo sie gesperrt ist, ist das Chaos ja enorm, oder?
Ja, ich muss ja gestehen, ich fahr nie durch Altenwalde mit dem Fahrrad, weil das einfach so viele Ampeln sind und so viel Verkehr und so laut. Das macht einfach keinen Spaß. Deshalb fahre ich mit dem Fahrrad immer außen um zu. Aber jetzt gerade macht mir das so viel Spaß, durch Altenwalde zu fahren.
So Edgy-Wedge, ja. Die Edgy-Wedge-Strecke, fährst du dran vorbei an den ganzen parkenden, so stehenden, im Stau stehenden Autos.
Grinsend, winkend fahre ich durch Altenwalde durch, während alle anderen Autos mindestens eine halbe Stunde im Stau stehen.
Ja, es ist echt krass. Also das, was ich krass finde daran ist, dass jetzt die Umleitungsstrecke geht durch einen Vorort von Cuxhaven, das ist Altenwalde. Das ist eine Straße, die durch den ganzen Ort geht, die ist auch relativ lang. Da sind auch noch relativ viele Ampeln. Da kommt noch relativ viel Querverkehr dazu. Das heißt also, es ist logisch, dass sich das da staut, wenn die Autobahn nicht mehr da ist. Und da stehen sie dann alle. Und da denke ich immer, okay, es ist zwar Herbst und es hat auch schon mal geregnet, aber was spricht denn dagegen, diese 6-7 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren. Ich bin so viel schneller als mit dem Auto. Ich bin so viel freier, lang zu fahren, wo ich will. Ich kann diese Nebenstrecken fahren, die Marlene gerade erwähnt hat, dann sehe ich den Stau noch nicht mal. Obwohl, ich kann die große Freude auch verstehen, dass man mit dem Fahrrad an den Autos vorbeifährt. Die stehen ja nicht nur in Altenwalde, die stehen dann auch schon an der nächsten Kreuzung, an der übernächsten und in Cuxhaven staut sich das dann auch nochmal wieder. Also völlig verrückt, dass dann immer noch so wenig Menschen mit dem Fahrrad fahren.
Das finde ich sowieso verrückt. Also ich meine, ich fahre ja Richtung Nordholz raus und mein Arbeitsweg sind so, wenn ich direkt fahren würde, 15 Kilometer. Und diesen Arbeitsweg haben halt sehr, sehr viele Menschen, wie man morgens feststellt, wenn man durch Altenwalde fährt. Und es ist, ohne dass die Autobahn gesperrt ist, sowieso schon immer sehr viel Stau da zu den Stoßzeiten und Berufszeiten. So, jetzt kommt noch die Autobahnsperrung dazu. Ihr könnt euch vorstellen, dass da dann halt gar nichts mehr geht. Und trotzdem fahren jeden Morgen diese Menschen mit dem Auto durch Altenwalde und vergeuden so viel Zeit, wo ich mir immer denke, es ist so schön, wenn man das nicht machen muss.
Ja, wenn es nur 45 Minuten sind, die vergeuden, also 45 Minuten morgens und 45 Minuten abends, anderthalb Stunden, die du sonst locker auf dem Fahrrad verbringst. Also mir fehlt ja fast schon, das ist so überzeugend, wenn man schon die Zahlen hört. Ich brauche gar nicht mehr, glaube ich, fürs Fahrrad werben. Es ist, man kann ja eigentlich fast zu Fuß gehen.
Ja, ich glaube, jetzt gerade wärst du sogar zu Fuß schneller.
Verrückt. Also das Fahrrad auf jeden Fall, das ist die Lösung, nicht ein Teil der Lösung. Eigentlich wäre das Fahrrad die Lösung, wenn du davon betroffen bist, wenn du sagst, Mensch, verdammt, ich stehe hier auch in meinem Stau und ich ärgere mich darüber, gerade hier in Altenwalde jetzt, und das ist noch einen Monat oder anderthalb Monate gesperrt. Ich weiß gar nicht, wie das alles gehen soll. Dann steig doch aufs Fahrrad um. Steig aufs Fahrrad um, nicht nur für dich, weil dein Leben wird auf jeden Fall schöner und bereichert, sondern wenn das ganz viele machen, dann ist vielleicht der Stau auch gar nicht mehr da.
Und ich muss sagen, ich finde ja auch, jede Jahreszeit hat was für sich, ne? Und ich finde auch gerade der Herbst, es wird jetzt langsam bunt, ja, hin und wieder regnet es, aber mein Gott, also wir sind nicht aus Zucker, wir haben Regenklamotten und danach kann man sich auch was Trockenes wieder anziehen. Das ist alles nicht so schlimm, aber wenn ihr mal da rausgeht, ne, und auch so mal diese Nebenstraßen fahrt, Wie schnell das jetzt auch an Farbe gewinnt, und dann siehst du mal einen Regenbogen und weißt du, das genießt du aus dem Auto gar nicht so.
Nee, kannst du auch gar nicht. Also von daher, es ist schöner, es ist gesünder, es ist schneller, es ist billiger. Warum steigt ihr nicht aufs Fahrrad? Da frage ich mich halt immer wieder. Also es könnten eigentlich gar nicht so viele Staus entstehen, weil eigentlich müsste die Strecke sowieso von fast allen mit dem Fahrrad gefahren werden, außer denen, die das natürlich nicht können.
Genau, aber die haben dann ja freie Fahrt.
Ja, das sind die wenigsten. Also rauf aufs Rad, Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Da gibt's ja jetzt eine ganze Menge. Ich kriege immer mal wieder Anfragen von Freunden und Bekannten, die sagen, Mensch, ihr habt doch die Fahrradvermietung, da verkauft ihr doch ab und an Räder. Wann ist denn das soweit? Wann ist denn das soweit, Marlene?
Ja, also für Leute, die sich exklusiv für unseren Newsletter eintragen, da beginnt es tatsächlich jetzt am Wochenende schon. Das heißt, wenn du jetzt pünktlich am Mittwoch den Podcast hörst, hast du noch die Gelegenheit, dich schnell einzutragen. Dann hast du nämlich das ganze Wochenende Zeit, exklusiv auf der Webseite durchzustöbern und zu gucken, welches Fahrrad du dir aussuchen möchtest. Und für alle anderen startet der offizielle Ausverkauf dann kommende Woche.
Okay, aber jetzt, das musst du mir nochmal eben erklären, also wo ist denn da der Unterschied? Also wenn der Ausverkauf schon startet am Wochenende, kann ich doch auch was kaufen oder nicht?
Ja, kannst du, wenn du den Newsletter bekommst, schon.
Und wie geht das denn, also warum ist das, das verstehe ich nicht. Was ist denn da?
Also wir wollen natürlich den treuen Kunden und den Leuten, die sich wirklich auch für uns interessieren, ein bisschen Vorteil bieten. Ne? Also und deswegen sagen wir, dass wir den Ausverkauf immer exklusiv für unsere Newsletter-Abonnenten ein, zwei Tage vorher öffnen.
Ach so, okay. Ich komme eigentlich auf die Website gar nicht, wenn ich den Newsletter nicht abonniere.
Genau, auf die Webseite, also auf diese Landingpage mit dem Shop kommst du erst 3 Tage später.
Okay, alles klar. Also wenn ich den Newsletter abonniert habe, dann kriege ich den Zugangslink zu dieser Website früher.
Genau.
Kann mir die schönsten Fahrräder aussuchen und die besten Schnäppchen schon mal rausangeln und dann kommen alle anderen dran.
Korrekt.
Okay, alles klar, ich verstanden. Aber ich habe den Newsletter ja auch abonniert.
Du brauchst, glaube ich, auch kein Fahrrad mehr. Zumindest kein Mietrad.
Nee, tatsächlich. Also, war ja nur das Beispiel. Aber wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann mach das schnell. Dann kannst du da echt nochmal Schnäppchen machen. Weil gerade die Fahrräder aus der Fahrradvermietung sind absolute Schnäppchen.
Genau, aber wir haben ja schon angekündigt, es gibt noch viel mehr, was irgendwie passiert ist oder noch passieren wird. Am Samstag, also am 12. Oktober, der jetzt kommt, da feiert der alte Wischereihafen Geburtstag und da ist ganz schön was los im Hafen.
Ja, feiert Geburtstag, feiert 100, ne?
Ja, oder so sogar.
100. Geburtstag, also schon ein bisschen was Besonderes. Alter Fischereihafen in Cuxhaven, 100 Jahre. Das war natürlich immer früher ein Industriegebiet, wo die Schiffe die Fische gelöscht haben, wo das alles umgeschlagen wurde. Mittlerweile ist der alte Fischereihafen ja im Umbau. Also wir haben unsere Firma da, sind viele andere Firmen da. Ein Hotel wird da gebaut. Ein Hotel steht da schon, das Hafenhostel. Seit 10 Jahren steht das schon da. Das feiert 10-jährigen Geburtstag. Und es gibt ganz viele Aktionen, ganz viele Leute, ganz viele Geschäfte machen mit. Und im alten Fischereihafen ist richtig was los am 12. Oktober.
Genau, bei unserer Fahrradvermietung findest du einen Lastenradparcours.
Genau, es gibt einen Lastenradparcours, da kannst du mal Lastenräder nicht nur testen, also du kriegst ein Lastenrad und fährst einen festgelegten Parcours ab. Und nicht, dass du glaubst, der Schnellste gewinnt, sondern es gewinnt genau derjenige, der die vorgegebene Zeit einhält. Also wir haben eine Zeit, die ist nicht darauf ausgelegt, dass du alles möglichst schnell machst, sondern du musst so fahren, dass du den Parcours in einer nicht besonders schnellen, aber auch nicht besonders langsamen Zeit, sondern in einer korrekten Zeit absolvierst. Und für die Gewinner gibt es natürlich tolle Preise.
Was sind denn so die Preise?
Ja, also der Siegpreis sind 200 Euro, ein 200-Euro Gutschein, den du kriegst, wenn du die Zeit exakt triffst. Also, oder der am besten am nächsten dran ist, am nächsten an der Zeit dran ist, der kriegt dann den 200-Euro Gutschein. Die beidenjenigen, die am nächsten dann folgen, also zweiter und dritter Platz, kriegen jeweils 100 Euro. Und jeder, der überhaupt aufs Rad gestiegen ist und den Parcours gefahren ist, kriegt einen 50-Euro Gutschein. Also das ist auf jeden Fall mal lohnenswert. Draufsetzen, den Parcours abfahren, 50-Euro Gutschein ist dir schon mal sicher.
Und wofür kann ich diesen Gutschein einlösen?
Den kannst du bei uns im Geschäft einlösen für den Kauf von einem Fahrrad.
Ach super. Also kann ich ja schon direkt investieren in das Lastenrad, wenn ich überzeugt bin.
Zum Beispiel. Was ja auch noch total wichtig war, ist, dass wir mit einigen Leuten auf der Ausbildungsmesse Flagge zeigen in der Berufsschule Cuxhaven waren.
Okay, und wie war das so?
Also ich selber war nicht da. Ich habe das Feedback gekriegt, dass wir also auf jeden Fall eine ganze Menge interessierte Jugendliche hatten, die bei uns am Stand waren und sich auch eingetragen haben, auch unser Berufsquiz mitgemacht haben. Wir haben eine Werkstattausstellung gemacht, also was heißt Ausstellung? Wir haben quasi unsere Werkstatt gezeigt, wie die funktioniert mit der Dialogannahme, mit der Diagnose über Computer und. Wir haben es, glaube ich, schon als relativ modernes, digitales, sauberes Unternehmen dargestellt. Deswegen war das auch ganz gut, dass wir Interesse hatten. Und jetzt hoffe ich, dass die Bewerbungen reinkommen. Also wenn du jetzt noch nicht die Chance hattest, bei der Messe Flagge zeigen dabei zu sein, aber sagst nächstes Jahr, da suche ich ja noch einen Beruf, da will ich mich noch ausbilden lassen in einem interessanten Beruf. Wir bilden aus als Fahrradmonteur, wir bilden aus als Zweiradmechatroniker, wir bilden Kaufleute aus und Verkäufer und Verkäuferinnen. Also eine ganze Menge Berufe, die dir offen stehen. Bewirb dich bei uns einfach. Du brauchst einfach nur eine WhatsApp schreiben, du brauchst eine E-Mail schreiben. Ich möchte, ich will. Das würde schon völlig ausreichen. Es ist immer ganz gut, wenn dein Name dabei steht und vielleicht eine Antwortadresse. Dann können wir auch Kontakt aufnehmen. Den Rest machen wir. Du brauchst einfach nur sagen, dass du bei uns eine Ausbildung machen willst.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
Ja, Marlin, eigentlich ist ja klar, was als Tourentipp folgt. Machen wir 66 Kilometer, aber rein bis in die Niederlande oder was kommt?
Ja, ich würde schon sagen, also ich glaube, wir starten so ein bisschen kurz vor der niederländischen Grenze, also Dörpen. Da kannst du zum Beispiel mit dem Zug hinfahren und starten. Und von da aus ist es dann auch gar nicht mehr weit bis in den Nationalpark. Und da lohnt sich das richtig, mit dem Rad zu fahren. Also fahr mit dem Zug nach Dörpen, weil in den Niederlanden selber ist es mit Zug und Fahrrad immer ein bisschen schwierig. Deswegen lohnt sich das doch durchaus, bis an die deutsche Grenze zu fahren. Und fahr mal in den Nationalpark. Der ist südlich von Groningen und der bietet so wahnsinnig viel. Also ein bisschen hat er mich immer erinnert an die Küstenheide, nur noch viel, viel geiler. Und ein bisschen Lüneburger Heide und ein bisschen Schwarzwald und ein bisschen, also von allem quasi. Und du hast da tiefe Wälder, du hast da Heide, du hast diese wahnsinnig langen Holzbrücken über Moore. Das hat mich so geflasht. Mitten in dem Nationalpark war ein See, umhüllt von riesengroßen Kiefern, einem weißen Sandstrand und wahnsinnig klarem Wasser. Also es war ein Traum.
Wart ihr baden?
Ja, nee, es war ein bisschen frisch.
Oh nein, das musst du doch ausnutzen.
Ja, hätte ich ein Handtuch dabei gehabt. Ich war kurz davor, das Wasser war auch wirklich noch warm. Aber so die Zeit nach dem Baden wäre mir dann doch ein bisschen zu riskant gewesen. Aber es war wirklich, wirklich schön. Und was dann auch noch, also es ist halt Holland, ne? Das muss man halt dazu sagen. Die Radinfrastruktur ist halt geil da. Und du hattest die ganze Zeit asphaltierte Radwege. Also du konntest so schnell da dich vorwärts bewegen, obwohl du ja zeitweise gar nicht schnell fahren wolltest, weil du ja auch was sehen möchtest. Aber es waren so viele Abzweige noch, die dann auch noch fürs Graveln irgendwie zum Graveln eingeladen haben. Oder du bist halt auf den asphaltierten Wegen gefahren. Es war wirklich ein Traum.
Es gibt ja selten hier in unserem Podcast einen Tourentipp, den ich noch nicht gefahren habe. Dieser ist einer und ich bin jetzt schon ganz heiß. Ich überlege gerade schon, wann ich das wohl machen kann.
Ja, auf jeden Fall ganz schnell. Also wie gesagt, ich glaube, das ist im Sommer auch schön da. Da wird es wahrscheinlich viel voller sein, weil das, also man hat gesehen, dass da einige Biergärten sind und auch Waldcampingplätze und sowas. Ich glaube, dann ist es durchaus voller. Jetzt Anfang Oktober, wo wir gefahren sind, es war so leer da. Das war unvorstellbar, dass die Menschen nicht rausgegangen sind.
Ja, also ich werde das wahrscheinlich dann noch demnächst nutzen, wenn ich irgendwie Zeit finde.
Ja, und wenn du sagst, das klingt total toll, wie immer findest du den Tourentipp auf Komoot. Geh mal in die Shownotes und guck dir die Collection an und fahr das Ganze mal nach.
Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Ich bin ja total begeistert von dem Camino. Ich dachte wirklich, das ist ein neuer Frameset, weil das sah so anders aus. Dabei war nur die Lackierung anders.
Ja, ich stand auch davor. Ich habe gedacht, das ist ja viel weicher, diese Rundung. Das ist gar nicht mehr so kantig und war einfach so total genial anzusehen.
Ja, und auch schöne Farben, finde ich. Marigold hat mir sehr gut gefallen. Also die Farbe Marigold finde ich sehr, sehr gut. Also wenn du wissen möchtest, worüber wir hier eigentlich reden, das Camino Pro, das Camino, das sind die bekannten Fahrräder von Stevens, auch bekannt in der Qualität und total beliebt. Es gibt einen Wermutstropfen und die Räder sind tatsächlich für 2025 weitestgehend ausverkauft. Also wir kriegen noch welche, wir werden noch beliefert. Aber das Fahrrad ist tatsächlich so stark nachgefragt, dass es bei der Firma Stevens für 2025 restlos ausverkauft ist. Also wir reden von dem ganzen Jahr 2025.
Wahnsinn.
Frühestens im Oktober, November 2025 wird es da neue Modelle geben. Oder also das Nachfolgemodell wahrscheinlich das gleiche, was es jetzt gibt. Aber wenn du genauer wissen willst, was das Camino Pro oder das Camino kann und wie sie aussehen, wir haben ein Video gemacht, und zwar mit Mathis von Stevens, und der ist da stark involviert und hat uns Rede und Antwort gestanden. Ich würde sagen, bevor du jetzt hier lange hörst, geh in die Shownotes, klick den Link an zum Video, dann erfährst du ganz viel zu den neuen Caminos, zu den neuen Farben, was sich die Leute dabei gedacht haben, und kannst die Fahrräder auch sehen, weil sehen ist in diesem Fall echt total wichtig. Und du weißt ja, wie immer, mach einen Termin bei uns, wenn du eins der Caminos ergattern willst, eins von denen, die schon ausverkauft sind, dann mach jetzt schnell einen Termin, nimm dir die Stunde Zeit, lass dich für uns beraten. Wir haben Caminos auf Lager und die neuen Farben sind nur andere Farben. Du kannst die hier, die wir da haben, Probe fahren und bestellen und dann kriegen wir es super hin. Also mach einen Termin.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Aber ihr habt schon gemerkt, trotz vieler Termine, die wir in der letzten Zeit hatten, haben wir ja auch ein paar spannende Radreisen und Marlene konnte ein bisschen was berichten, wo sie überall gefahren ist. Aber wir hatten so viel zu tun, dass wir ja verschieben mussten und jetzt müssen wir tatsächlich auch wieder in den alten Rhythmus zurückkommen. Wie machen wir das denn, Marlene?
Ja, ich glaube, das wird ein bisschen knackig, jetzt nächste Woche direkt das nächste Thema hinterher zu schieben. Deshalb lass uns einfach mal ein bisschen Energie tanken, das Thema für nächstes Mal vorzubereiten Und dann sprechen wir am 30. Oktober über
Downhill fahren im Flachen.
Wie, was?
Mountainbike. Also wie eigentlich Leute darauf kommen, wenn sie zum Beispiel aus Cuxhaven oder Umgebung kommen, wie sie darauf kommen, ernsthaft Downhill fahren zu wollen.
Ich bin sehr, sehr gespannt.